Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 75 Jahre nach dem gescheiterten Hitler-Attentat haben Kanzlerin Merkel und die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer den Widerstand gegen das NS-Regime gewürdigt. Es gebe Momente, in denen Ungehorsam eine Pflicht sein könne, sagte Merkel beim feierlichen Gelöbnis von 400 Rekruten in Berlin. Merkel wie Kramp-Karrenbauer riefen die Soldaten auf, sich gegen Hetze, Hass und Ausgrenzung zu stellen.
Mit Marschmusik beginnt am Vormittag das Gelöbnis im Bendlerblock in Berlin, an einem historischen Ort und Datum. Vor 75 Jahren deponiert Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg eine Bombe mit Zeitzünder im Führerhauptquartier Wolfsschanze. Sie soll Hitler töten. Doch Stauffenberg kann von den geplanten zwei Sprengladungen nur eine scharf stellen. Direkt nach der Explosion verlässt er den Ort, fliegt zurück nach Berlin. Hitler aber überlebt, wird nur leicht verletzt und kann den italienischen Diktator Mussolini empfangen. In Berlin versuchen die Verschwörer noch den Umsturz auszulösen, doch hitlertreue Einheiten umstellen bereits den Bendlerblock. Noch in der Nacht werden Stauffenberg und drei enge Vertraute erschossen. An diesem historischen Ort verspricht die neue Verteidigungsministerin der Truppe, sie können sich auf mich verlassen. Zudem spannt sie den Bogen von den Rekruten zum damaligen militärischen Widerstand.
Sie sahen ihre soldatische Pflicht darin, das Recht über den unrechtmäßigen Befehl zu stellen. Dieser Anspruch prägt das Selbstverständnis der Bundeswehr bis heute.
Die Bundeskanzlerin hebt in ihrer Rede die Vorbildfunktion der Widerstandskämpfer hervor. Deren klare Haltung und Mut müssten uns auch heute leiten, so Merkel.
Und das Opfer, das sie gebracht haben, sind und bleiben uns eine Mahnung. Sie mahnen uns, wachsam zu sein. Sie mahnen uns, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus in all ihren Erscheinungsformen entschieden entgegenzutreten. Auch das ist im besten Sinne des Wortes Dienst für unser Land.
Etwa 400 Zeitsoldaten und Rekruten schwören und geloben am Ende auf die Truppenfahne. Im Anschluss ehrt die Bundeskanzlerin Stauffenberg und seine Vertrauten. Hier im Bendlerblock waren sie nach dem misslungenen Attentat ermordet worden.
Mehrere tausend Menschen sind heute in Kassel zu Protesten gegen rechts auf die Straße gegangen. Anlass war eine von der Kleinstpartei Die Rechte angekündigte Versammlung. Dabei protestierten rund 120 Rechtsextreme gegen eine, so ihrer Ansicht, Instrumentalisierung des Mordes an Regierungspräsident Lübcke vor 7 Wochen. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsgerichteten Hintergrund der Tat aus.
Am Ende waren es mehr als 10.000 Menschen, die sich in der Kasseler Innenstadt versammelten, um gegen den Aufmarsch der Rechten zu demonstrieren. Diese hatten ausgerechnet den 20. Juli, den Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentates, für ihre Demonstration gewählt.
Wir sehen das als Provokation und wir wollen ganz klar zeigen, hier in Kassel ist kein Platz für Nazis.
Es sei gelungen, unter diesem Motto ein breites gesellschaftliches Bündnis zu schmieden.
Es sind 150 Unterstützerinnen und Unterstützer, das sind Organisationen wie die Jüdische Gemeinde, wie die Kirchen, aber auch der Deutsche Wanderverband, die sagen, wir unterstützen das, wir möchten hier Haltung zeigen. Und für die Gesellschaft ist es, glaube ich, wichtig, das auch zu tun, angesichts dessen, was hier in den letzten Wochen passiert ist.
Die Partei Die Rechte hatte etwa 120 Marschierer mobilisiert. Erst mit über 2 Stunden Verspätung startete deren Demonstrationszug. Der Polizei gelang es, die beiden Gruppen weitgehend zu trennen. Lediglich einmal kamen sich Gegendemonstranten und Rechte bis auf wenige Meter nahe. Es kam zum Gerangel mit Einsatzkräften, Verletzte gab es keine. Die Bilanz der Polizei am Ende der Veranstaltung, 31 Personen wurden fest oder in Gewahrsam genommen, wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot und das Waffengesetz, sowie des Zeigens von verfassungsfeindlichen Symbolen.
Auch in Halle haben heute zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus protestiert. Aufgerufen dazu hatte die Vereinigung Halle gegen Rechts, Bündnis für Zivilcourage. Anlass war ein geplanter Aufzug der identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Nachdem dieser Aufmarsch kurzfristig wegen Sicherheitsbedenken verboten wurde, trafen sich etwa 250 Anhänger vor einem Haus, das als Zentrale der Identitären gilt.
In der Diskussion über einen Preis für Kohlendioxid setzt sich die SPD für eine sogenannte Klimaprämie ein. Wer wenig CO2 verbrauche, solle künftig kräftig profitieren, sagte die kommissarische Parteivorsitzende Dreyer der Zeitung Rheinische Post. Umweltministerin Schulze hatte eine solche Prämie bereits ins Gespräch gebracht. Im September will das Klimakabinett ein Paket zum CO2-Sparen schnüren. Ein weiterer Zwischenfall in der Straße von Hormus im Persischen Golf heizt den Konflikt mit dem Iran weiter an. Teheran hat einen Tanker festgesetzt, der unter britischer Flagge fährt. Iranische Einheiten haben das Schiff in den Hafen von Bandar Abbas bringen lassen. Der Vorwurf aus Teheran, der Tanker habe Schifffahrtsregeln verletzt und sei mit einem Fischerboot kollidiert. Die Besatzung bestreitet das. Neben Großbritannien legten auch Deutschland und Frankreich Protest ein. Die USA erwägen, weitere Truppen in die Region zu schicken.
Um diesen britischen Öltanker geht es, die Stena Impero. Gestern Abend wurde sie von iranischen Revolutionsgarden festgesetzt, die sich aus einem Helikopter abseilten. Der Tanker habe gegen internationale Schifffahrtsregeln verstoßen. Das Ganze sei aber auch eine Vergeltungsmaßnahme gegenüber London. Denn die britische Regierung hatte Anfang Juli ihrerseits einen iranischen Öltanker vor Gibraltar festgesetzt. Der Iran habe von hier aus Öl nach Syrien bringen wollen, so London, und damit gegen EU-Sanktionen verstoßen. Gestern Abend erst hatte das oberste Gericht in Gibraltar entschieden, dass der iranische Tanker weitere 30 Tage nicht auslaufen darf. Auf Twitter erklärte der iranische Außenminister Javad Zarif dazu, London solle aufhören, sich als Anhängsel des US-amerikanischen Wirtschaftsterrorismus zu verhalten. Der britische Außenminister wies das zurück. Seit gestern Abend traf er sich mehrfach mit dem Nationalen Sicherheitsrat. Das ist absolut unakzeptabel und wirft sehr ernste Fragen auf über die Sicherheit der internationalen Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Ein Gespräch mit dem iranischen Außenminister am Nachmittag sei extrem enttäuschend verlaufen, so Hand. Eine Deeskalation damit vorerst nicht in Sicht. London trifft die Zuspitzung der Iran-Krise im denkbar ungünstigsten Moment. Theresa May nahm schon nicht mehr an der Krisensitzung teil. Der neue Premier wird erst am Dienstag feststehen. Sollte es Boris Johnson werden, den Trump als Freund bezeichnet, fürchten viele hier, dass Johnson die Briten enger an die offensive Iran-Strategie Washingtons binden und damit die Lage vor Ort noch explosiver machen könnte.
Mit einer Großdemonstration haben Brexit-Gegner in London gegen den geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU protestiert. Tausende wandten sich zudem gegen den voraussichtlich neuen britischen Premierminister Johnson, einen Brexit-Befürworter. Die Demo stand unter dem Motto Nein zu Boris, Ja zu Europa. Die konservativen Tories geben am Dienstag bekannt, wer Nachfolger der scheidenden Premierministerin May wird. Archäologen haben in Israel Überreste einer mehr als 1200 Jahre alten Moschee entdeckt. Der Fundort liegt im südlichen Teil des Landes in der Negev-Wüste zwischen der Beduinenstadt Rachat und Beersheva. Das nach oben offene Gebäude könnte aus dem 7. oder 8. Jahrhundert stammen. Damit wäre diese Ausgrabung eines der ältesten Gotteshäuser aus der Frühzeit des Islam, das je in dieser Region gefunden wurde.
Die Wüste gibt wieder eines ihrer Geheimnisse preis. Rahat, eine Beduinenstadt in der nördlichen Negev, nahe der Metropole Beersheva. Eigentlich sollte hier ein neues Stadtviertel entstehen, dann ein Sensationsfund, die Überreste einer Moschee. Die könnte, so Experten der israelischen Altertumsbehörde, 1200 Jahre alt sein, lange bevor der Islam in der Region Mehrheitsreligion wurde. Bevor in Israel angefangen wird zu bauen, muss die israelische Altertumsbehörde den Boden untersuchen. Und hier haben wir eine Farm aus dem 8. Jahrhundert entdeckt und dabei auch eine Moschee ausgegraben, die nach Mekka ausgerichtet war. Die rechteckige, nach oben offene Moschee mit einer runden Gebetsnische ist vermutlich von Bauern genutzt worden. Das Faszinierende, Moscheen aus dieser Zeit sind bisher nur für größere Städte bekannt. Dieter Viehweger arbeitet seit 25 Jahren als Archäologe in der Region. Den Fund findet er spannend, will aber noch auf Schriftproben warten.
Das Alter der Moschee, das muss noch seriös erhoben werden. Auf jeden Fall haben wir es mit einem frühen Fund zu tun und auf jeden Fall haben wir es mit einem Befund im dörflichen Kontext zu tun. Das finde ich nun wiederum das ganz Erstaunliche.
In Zukunft seien dank verbesserter Ausgrabetechniken noch viel mehr Funde in der Wüste zu erwarten, sagt der Archäologe Viehweger. Die Moschee in Rahat könnte nur der Anfang gewesen sein.
In Bruchsal in Baden-Württemberg ist ein Kleinstflugzeug abgestürzt und gegen die Fassade eines Baumarkts geprallt. Mindestens 3 Menschen kamen nach Polizeiangaben ums Leben. Die Behörden vermuten, dass es sich bei den Toten um die Insassen des Flugzeugs handelt. Die genaue Unglücksursache ist unklar. Möglicherweise hatte der Pilot versucht, den nahegelegenen Flugplatz anzusteuern.
Mit zahlreichen Veranstaltungen wird in den USA heute der Mondlandung vor 50 Jahren gedacht. US-Vizepräsident Pence besuchte zur Stunde das Kennedy Space Center in Cape Canaveral und sprach in seiner Rede über den Stand der für 2024 geplanten neuen US-amerikanischen Mondmission mit dem Namen Artemis. Am 20. Juli 1969 hatten die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond betreten. Millionen Zuschauer verfolgten die NASA-Mission Apollo 11 damals im Fernsehen. Zum Jahrestag der Mondlandung sind zudem 3 Raumfahrer aus Italien, Russland und den USA mit einer Soyuz-Rakete zur internationalen Raumstation ISS gestartet. Vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aus flogen die Astronauten am Abend planmäßig los. In der zweiten Hälfte der 6-monatigen Mission soll Luca Parmitano als erster Italiener das Kommando auf der ISS übernehmen.
Der Franzose Thibaut Pinot hat die 14. Etappe der Tour de France gewonnen. Sie endete nach einem steilen Anstieg auf dem Gipfel des Tourmalet. Der Zweitplatzierte, Julien Alaphilippe, behält das gelbe Trikot des Gesamtführenden. Also ein guter Tag für die französischen Radsportfans.
Hoher Besuch heute bei der Tour. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron lässt sich die 14. Etappe zum höchsten Gebirgspass, den Col du Tourmalet, auf über 2000 Meter nicht entgehen. Lennart Kemner, einer von 9 verbliebenen deutschen Fahrern, ist früh in der Führungsgruppe dabei. Im Hauptfeld dahinter, der Mann in Gelb, Julien Alaphilippe und der zweitplatzierte Titelverteidiger Geraint Thomas. Die erste große Bergprüfung am Col du Soleil gewinnt vor Tausenden von Zuschauern der Belgier Tim Wellens im gepunkteten Trikot des besten Bergfahrers. Der Kampf ums gelbe Trikot und den Etappensieg findet dann vor den Augen von Emmanuel Macron am Col du Tourmalet statt. Beim 19 Kilometer langen Anstieg ist auch Emmanuel Buchmann, der mit Rang 6 bestplatzierte Deutsche, in der Spitzengruppe mit dabei. Startet 2 Kilometer vor dem Ziel sogar eine Attacke. Am Ende jedoch gewinnt der Franzose Thibaut Pinot. Sein Landsmann Alaphilippe bleibt in Gelb, während Buchmann hervorragender Vierter wird und sich im Gesamtklassement auf Rang 5 verbessert.
Doppelerfolg für deutsche Reiter beim CHIO in Aachen. Das Vielseitigkeitsteam um Europameisterin Klimke holte den Nationenpreis und setzte sich gegen Neuseeland und Australien durch. Das Dressurteam landete ebenfalls auf Platz 1 und zwar zum 8. Mal in Folge. Die Lottozahlen. 5, 9, 24, 29, 35, 36, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Heftige Gewitter sind am Nachmittag unter anderem über Nordrhein-Westfalen hinweggezogen. Sturmböen und Hagelschauer sorgten für kleinere Überschwemmungen, größere Schäden blieben aber aus. Der Deutsche Wetterdienst hat für einige Regionen Unwetterwarnungen herausgegeben, die noch bis zum späten Abend andauern. Mehr dazu jetzt in der Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 21. Juli.
Wolken des Tiefs, das nach Südskandinavien zieht, sorgen teilweise noch für unwetterartige Schauer und Gewitter. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Auch in der Nacht sind noch Schauer und Gewitter unterwegs. Am Tag vor allem im Süden und Osten noch teilweise heftige Schauer und Gewitter, sonst Sonne und Wolken im Wechsel, meist ist es trocken. In der Nacht 20 bis 12 Grad, am Tag 18 Grad auf Sylt, 30 Grad im Breisgau. Am Montag im Norden und Nordosten dichte Wolken mit etwas Regen. Je weiter Richtung Süden, desto sonnenscheinreicher ist es. Ab Dienstag die zweite größere Hitzewelle, viel Sonne bis 36 Grad. Am Mittwoch bis auf ein paar dünne Wolken, Sonne pur, bis 38 Grad im Schatten.
Um 23.30 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Rückkehr zum Mond, Interview mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer und Spiel mit dem Feuer, warum der Iran den Westen provoziert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.